In meinem Podcast Kino oder Couch treffe ich jede Woche prominente Menschen aus den unterschiedlichsten Bereichen. Egal, ob aus dem Sport, Musik, Kino, Serien oder Entertainment-Business. Und gemeinsam sprechen wir über spannende Filme, Serien und das Leben. Und es wird die alles entscheidende Frage gestellt, Kino oder Couch? Bei mir zu Gast ist heute ein sehr musikalischer Mensch. Aufgewachsen in dem Künstlerdorf schlechthin, Worpswede. Da konnte aus ihm gar nichts anderes werden als ein erfolgreicher Musiker. Mit seiner Band verkaufte er über 1 Million Platten, erreichte mehrfach Gold- und Platin-Auszeichnungen und landete gleich mehrere Male Top-10-Hits. Doch verfolgt er nicht nur seine eigene Karriere, sondern setzt sich auch dafür ein, dass die nächsten Generationen Zugang zum Musikmachen bekommen. Star geworden, Mensch geblieben. Herzlich willkommen, du feiner Kerl, Johannes Strate. Moin, Johannes.
Moin, Steven.
Schön, dass du da bist.
Ja, ich freue mich sehr.
So, mein lieber Johannes.
Vielen Dank für die netten Worte.
Ja, gerne. Welches ist der Film deines Lebens oder welchen Film schätzt du ganz besonders?
Oh Gott, also ich meine, ich finde das zum Beispiel schon, geht's schon los, immer eine wahnsinnig schwierige Frage, weil das ist, Filme sind für mich eigentlich wie Musik. Und ich könnte jetzt auch gar nicht so sagen, was der Song meines Lebens wäre, sondern es hängt immer so mit der Situation oder der Stimmung zusammen. Ne? Ich sag mal, wenn ich echt lustig drauf bin, würde ich sagen, From Dusk Till Dawn fand ich schon spektakulär. Oder Pulp Fiction, so die Ecke.
Ich erinnere mich noch,
wir hatten damals eine...
Ja? Also Filme, das ist ja wirklich stimmungsabhängig, das kenne ich ja genauso, aber From Dusk Till Dawn ist natürlich ein Sensationsfilm, vor allen Dingen mit George Clooney, aber ich fand's so geil, dass du diesen Film anguckst und denkst so, das ist ein Heist-Movie, ne? Irgendwie.
Ja, genau.
Quentin und der coole George Clooney drehen durch und dann wird's dieser Vampir-Horrorfilm mit Summer Hayek.
Total.
Ich fand den auch großartig.
Ja, ja.
Ich fand ihn großartig.
Da sind halt natürlich eigentlich zwei Filme im Film und wenn du das Glück hast und du guckst diesen Film und niemand hat gespoilert vorher, was ich hatte damals das Glück, dann denkst du ja wirklich ab der Hälfte, was ist denn hier los bitte? So.
Das und stimmt.
Das also ist natürlich finde ich Kunst. Ja.
Also das heißt, Tarantino ist jemand, den du gerne anguckst, aber es wird ja bestimmt einen Film geben, bei dem du sagst, ey, irgendwie der hat mich so nachdenklich hinterlassen oder den finde ich ganz besonders gut, der gehört in meine Top 10, egal was passiert. Gibt's da einen?
Also ich fand einen ganz rührenden Film, Jack Goes Boating mit Philip Seymour Hoffman. Ganz kleiner Independent-Film, kennt kein Mensch, über einen sehr traurigen, neurotischen Mann, der einfach ganz Schwierigkeit hat, Nähe zuzulassen.
Und was hat dir daran so gut gefallen?
Also mir hat daran so gut gefallen, dass Philip Seymour Hoffman, ein Schauspieler, Gott hab ihn selig, den ich immer sehr bewundert habe, einfach, dass er dieses Verletzliche so wahnsinnig gut da spielen konnte. Also mich hat das sofort abgeholt, weil ich dachte, es gibt einfach diese großen Geschichten auf der Leinwand, die kennt man irgendwie. Aber diese kleinen, persönlichen Schicksale, die sind für mich irgendwie viel lebensnaher als, sagen wir mal, Titanic, was natürlich auch ein großartiger Film ist. Aber das fand ich einfach wahnsinnig berührend. Ich habe ihn auch in New York am Broadway mal im Theater gesehen. Und
Philip Seymour Hoffman?
Ja, ich habe Philip Seymour Hoffman mal am Broadway gesehen, verrückterweise.
Oh, wie cool. Ja, ich meine, Jack Goes Boating ist ja auch von ihm als Regisseur, ne? Also er hat den ja nicht nur gespielt, sondern, erzähl mal, wieso bist du gezielt in ein Theaterstück mit Philip Seymour Hoffman gegangen war das
ganz
Zufall?
Verrückt. Das war vor 10 Jahren, da war ich mit meiner Frau in New York und wir waren wirklich so, komm, wir müssen doch nochmal irgendwie ins Theater und gucken und es gab noch irgendwie, warum auch immer zurückgegeben, 2 Tickets am selben Abend für Tod eines Handlungsreisenden mit Philip Seymour Hoffman in der Hauptrolle. Und wir dachten, das gibt es doch gar nicht. Und dann war das auch noch so eine Art, ich glaube, es war Premiere oder wahrscheinlich letzte
oder so
Vorstellung.
Also Rehearsal Day oder sowas?
Ich das weiß gibt's es ja auch nicht. Auf jeden Fall, ich glaube eher so letzte Vorstellung oder sowas. Und die kamen alle auch noch vorgefahren. Also es gab noch so einen kleinen roten Teppich und sowas. Wir waren da irgendwie so mittendrin, aber hatten echt übers Internet 2 Tickets gekauft. Und dann saßen wir da und der hat eben diesen Tod eines Handlungsreisenden, ne? Gab es ja als Film, glaube ich, auch mit Dustin Hoffman, ne?
Ja.
Damals. Also auch eine wahnsinnig berührende Geschichte, ja, am Ende mit dem Suizid. Und der hat auf der Bühne Rotz und Wasser geheult und gespielt und dieses ganze Theater saß da und alle haben mit ihm gelitten und geweint. Also wirklich ein irrsinnig emotionaler Moment und spätestens ab dem Tag war ich einfach riesen Fan von diesem Schauspieler und dachte so wirklich, das gibt es nicht, wie jemand einfach für diesen Beruf so gemacht sein kann. Also das kannst du auch auf keiner Schauspielschule der Welt lernen, was du da emotional reingibst. So.
Aber ich finde es schön, dass du es sagst, weil ich bin auch ein Riesenfan von Philipp Seymour Hoffmann. Leider hast du es ja auch gesagt, ist er verstorben, aber der hat so großartige Filme gemacht. Also vor allen Dingen, also welche Seiten er gezeigt hat. Ne? Also es gab ja diesen Film The Master mit ihm und Joaquin Phoenix, Wahnsinn, wo er auch unfassbar gespielt hat. Und ja auch, und das muss man auch dazu sagen, den Bösewicht in Mission Impossible, wo er so Tom Cruise gegenübersteht und auch diese Bösartigkeit, die er dann rausbringt. Ich fand es gigantisch und dann hat er einen Oscar gekriegt für Capote. Also ich fand den auch super. Aber ich habe auch das Gefühl, wenn man dem zuschaut auf der Leinwand oder auf dem Fernseher, der lebt das, ne? Also der verfällt völlig in diese Rolle rein. Absolut. Und ich glaube, das hat ihn am Ende auch gebrochen.
Genauso würde ich es unterschreiben, ja. Also ich meine, der hat eben, ist immer wieder und auch, wie du ja schon gesagt hast, in so unterschiedliche Rollen reingeschlüpft. Ich meine, es gibt ja eben Typen, die können einen Charakter, Adam Sandler, sagen wir mal, so, der kann halt den Trottel spielen und dann macht er das auch und dann ist das ja auch in dem, was er macht, sehr gut. Und ich meine, Philipp Seymour Hoffmann, wie du schon gesagt hast, bei The Master oder bei Mission Impossible spielt er wirklich Typen, wo du denkst, so, oh, ist das ekelhaft, hat man Angst vor denen. Bei Jack Goes Boating will man ihm die ganze Zeit in den Arm nehmen und sagen, alles wird irgendwie gut. Und da gibt es ja irgendwie die verschiedensten Seiten. Und ich meine, wenn du eben immer wieder offensichtlich in so Rollen so reingehst, dann nimmt dich das natürlich emotional auch wahnsinnig mit. Und sein Ausgleich waren dann offensichtlich leider die Drogen. Was natürlich fürchterlich ist, aber was man ja wahrscheinlich auf eine bestimmte Art und Weise auch nachvollziehen kann. Der hat halt irgendwie nichts gefunden, glaube ich, in meinem Laienverständnis, was ihn dann wieder erden konnte und zurück zu normal bringen konnte. Wahnsinnig traurig eigentlich.
Ja, und vor allen Dingen, wenn du dir überlegst, ich meine, das ist jetzt 7 Jahre, glaube ich, her, das 2014 war das, der war Mitte 40, ne? Ja, also Wahnsinn. Also dann so abzudriften und so zu verzweifeln am wahren Leben. Ja. Und ich, also auch da ist das natürlich eine Laiendiagnose von außen, aber ich glaube, ich sehe das genauso wie du. Ich glaube, der hat sich so wohlgefühlt in diesen Rollen, die er gespielt hat, dass er im wahren Leben einfach überhaupt nicht damit klarkam und nicht wusste, was er tun sollte. Und das ist echt traurig. Das ist ja schon so häufig passiert. Ich meine, zum Beispiel Robin Williams, ne?
Ja.
Einer der lustigsten Menschen, der talentiertesten Menschen, die es auf diesem Planeten überhaupt gab, verzweifelt am Leben. Und den habe ich mal erlebt in Hamburg, ne? Im Atlantik, bei so einer Pressekonferenz. Der war unfassbar. Ey, unfassbar.
Das glaube ich total. Die sind ja sogar vom Typ her ein bisschen ähnlich. Und ich habe aber öfter schon Leute kennengelernt, die quasi beruflich irgendwie was mit Comedy zu tun hatten oder wahnsinnig lustig waren. Und privat eher ruhigere, melancholischere Typen. Und ich finde, bei Robin Williams hat man es immer gemerkt, dass er diese melancholische Seite total einfach hat. Und das war so ein Typ, da hätte ich jetzt gesagt, der war wahrscheinlich einfach zu sensibel für diese Welt.
Ja, das glaube ich auch. Und es ist ja auch witzig, dass man, was man für eine Erwartungshaltung auch an diese Menschen hat, die lustig sind im Film, dass man auch denkt, im wahren Leben müssen die auch die super lustigsten Typen sein und gibt denen gar nicht diese Chance, auch mal die melancholische Seite oder die zerbrechliche oder die ruhige Seite zu zeigen, ne?
Genau, das ist immer, ich wette, das ist so ein Typ, der läuft irgendwo rum und dann sagt jemand, erzähl doch mal einen Witz oder so.
Genau.
Also ich meine, oh, da bist du ja wahnsinnig.
Aber das sind ja tolle Filme. Also von Tarantino über Philipp Seymour Hoffmann gibt es noch einen? Also weil ich finde deine Filmauswahl schon super. Also
mir fällt nur gerade von Tarantino auch der erste Four Rooms, fand ich auch wahnsinnig gut. Kennst
Four
du?
Rooms?
Klar, kennst du, klar. Kennst
ja.
Du, ne? Ja.
Ja. Ja ach, das ist ja, und was fandst du an Four Rooms gut?
Ja, ich liebe so Kurzgeschichten, wenn die so miteinander verwoben sind. Oder ich meine, da ist es ja ein Hotelzimmer und der durch den Film führt, ist eigentlich der Portier, der immer mal in die Zimmer hochgeht und da passieren dann die absurdesten Geschichten. Auch Wahnsinn, da ist Antonio Banderas ist dabei und so, ne? Also wahnsinnige Schauspieler, aber der Film ist sicher 20, 25 Jahre vielleicht sogar her.
Fand ich also aber großartig. Ich habe Mitte der 90er Jahre, also 25 Jahre, da kommst du auf jeden Fall mit hin. Der heißt auf Deutsch, auch schön, Silvester in fremden Betten.
Stimmt. Aber was ist das für ein gequatschiger Titel? Das klingt eher so nach Ben Stiller und Cameron Diaz.
Ja, genau. Ja. Also stell dir mal vor, du sagst, ich möchte gern von Tarantino vor Room sehen. Und dann, genau, hier haben sie. Ja. Ich meine, Tim Roth ist auch dabei. Ne? Also da sind echt großartige Schauspielerinnen. Tarantino
am Ende, packen sie einen kleinen Finger ab. Lustig.
Ja. Ja, genau. Also ich meine, das ist ja, also da ist Quentin mit dran beteiligt, auch in der Regie, ne? Aber weil das eben so Kurzgeschichten sind, waren da viele andere auch dabei. Auch sein alter Ego oder der Mann, mit dem er viel gemacht hat. Du hast vorhin gesagt, From Dusk Till Dawn, Robert Rodriguez, den ich echt spannend finde. Ja, cool. Also ja, aber Tarantino ist jemand, bist du jemand, der sagt, ich gucke mir jeden Tarantino-Film an, weil du einfach die Art und Weise, wie er Filme macht, großartig findest, oder lässt du dich da auch von dem, was er dann zeigt, erstmal überzeugen?
Ich lass mich erst überzeugen, so ungefähr. Ich habe auch nicht jeden Tarantino-Film gesehen, auch so ein bisschen fast in der Mangelung der Zeit der letzten Jahre, aber bei mir ist es so ein bisschen, bei Musik bin ich gezielter, bei Filmen bin ich wahlloser. Da schaue ich so ein bisschen, was darf es gerade sein, und dann gucke ich rein, und das ist dann eigentlich auch völlig egal, von wem der Film ist, und im Zweifel auch, wer mitspielt. Also es gibt natürlich so ein paar Schauspielerinnen, die mag ich dann lieber als andere. Und ja, manche, wo ich auch eher denke, so, ja, habe ich schon 10 Filme gesehen, nicht so mein Ding. Aber es ist, ich bin nicht so ein Cineast, dass ich sage, okay, der neue Tarantino-Film kommt in 3 Tagen. Ich hole mir jetzt ein Ticket und nehme die erste Vorstellung morgens um 11. So dogmatisch bin ich dann nicht.
Also das heißt, das ist bei dir extrem stimmungsabhängig, und also jetzt leider seit über einem Jahr ja auch nicht mehr auf Tour gewesen, aber ist das auch etwas, was du mit der Band gemacht hast oder auch selbst alleine in fremden Städten auch mal ins Kino gehen, um abzuschalten, oder ist das überhaupt nichts für dich?
Also mit der Band festes Ritual. Wir,
echt?
Ja. Wir haben im Backstage immer, unser Bassist Chris Rodriguez, auch ein sehr guter Name, er hätte eigentlich auch Regisseur werden sollen, der hat immer für unsere Tourneen ein sogenanntes Entertainment Case gebaut.
Ach Quatsch.
Doch, weil du bist ja immer, wir mittlerweile in irgendwelchen Arenen, also so Mehrzweckhallen unterwegs. Das heißt, du sitzt, ist echt auch, kann ich auch jedem nur sagen, Backstage ist dann nicht besonders sexy, sondern du sitzt in irgendeinem Raum, wo...
ohne Fenster
meinst du? Ohne Fenster, ne? Natürlich immer, du bist in der Arena. Irgendwie Klimaanlage und keine Ahnung, da war am Tag vorher ein Basketballspiel, es stinkt noch ein bisschen nach Schuhen oder Appassionata hat gerade abgebaut, so ungefähr. Und wenn du Glück hast, war Muse am Tag davor und du guckst noch, ob die Setliste an der Wand hängt und hängst und denkst so, mega. Und deswegen, wir haben natürlich so 1-2 Garderoben-Cases, die dann da reingerollt werden, aber wir haben eben auch immer ein Entertainment-Case. Und das klappt mal auf, da sind dann Boxen und eben auch ein Computer. Er hat dann auch eine Playstation dabei, weil wir haben so 1-2 Zocker. Ich bin überhaupt kein Gamer, kann mit auch nichts anfangen. Aber wir können dann eben auch den ganzen Tag Musik hören, weil sowas gibt es dann natürlich auch nicht. Und wir können dann auch mal einen Film gucken nachmittags, oder wenn wir einen Tag frei haben, können wir eben da drauf eben auch Filme gucken. Und wir haben in der Band haben wir so ein bisschen das Ritual, dass wir eigentlich uns alles, was muss natürlich leichte Kost sein, alles angucken, was Will Ferrell macht. Das heißt, wir haben jeden Will Ferrell-Film eigentlich schon als Band zusammengeguckt. Und ob das jetzt...
Oh ey, der Gott. Liebe Will Ferrell. Ich liebe diesen
Typen. Auch.
Der
ist also so Anchorman unfassbar. 20 Mal, Old School 30 Mal. Oh. Dann haben wir irgendwie natürlich den ESC-Film Play Ya Ya Ding Dong. Also Wahnsinn.
Der ist so großartig.
Wahnsinn,
ne?
Ja, wirklich. Step Brothers und was auch immer. Und Ricky Bobby. Also so ein Quatsch gucken wir uns gerne an, wobei das ja auch kein Quatsch ist, sondern Will Ferrell ist einfach, finde ich, einer der großartigsten Comedian, die wir auf diesem Planeten haben. Holt sich auch immer einfach total gute Leute hinzu. Und das haben wir mit
Aber darf ich dir da kurz was zu sagen?
Ja.
Weil du gerade Will Ferrell angesprochen hast und wir eben über Robin Williams und Philip Seymour Hoffman gesprochen haben. Den habe ich jetzt auch schon ein paar Mal getroffen, Will Ferrell.
Da bin ich neidisch.
Und das ist eine so nette, das ist ein so netter Mensch. Also bei dem merkst du auch, der ist, glaube ich, komplett geerdet. Also der hat gar nicht, also der hat bestimmt auch eine melancholische Seite, aber der ist geerdet, der ist, wie man so schön sagt im Englischen, humble, ne? Also der ist überhaupt nicht, der ist nett, freundlich, interessiert sich, sabbelt, macht auch mal den einen Joke, aber ist nicht so übergriffig, wie ja seine Figuren auch zeitweise sind, ne?
Total. Aber das, bei dem glaube ich das irgendwie auch sofort. Ich habe mir auch schon auf YouTube ganz viel Schnipsel und Interviews und letztens, großartig übrigens, es gibt ein Rehearsal-Tape von ihm, wo er bei Saturday Night Live quasi vorspielt oder so, ein Stand-up-Nummer macht, das musst du mal angucken. Das ist so großartig. Ist halt
auch 25 Jahre alt. Das ist ein guter Tipp.
Und ja, also wenn du ihn das nächste Mal triffst, dann sag bitte, da gibt es in Deutschland eine kleine Band, die ist kollektiv Riesenfan von ihm und ich würde ihn gerne mal kennenlernen.
Ja, das mache ich sofort. Wenn ich den nochmal treffen sollte, der freut sich darüber bestimmt.
Ja,
aber sag mal,
das heißt, Will Ferrell zusammen.
Ich bring dich mit Will Ferrell zusammen. Geil. Und dann darf ich ihn auf die Bühne begleiten und tanze im Hintergrund und rap zu einem
Song. Alles ist möglich, wenn du das hinkriegst.
Alles ist möglich. Oh, okay, das ist eine Challenge, Johannes. Das ist eine schöne Challenge. Ja, aber das heißt, das Entertainment Case wird also von Chris Rodriguez gepackt. Wird so denn dann demagogisch oder demokratisch entschieden, welcher Film gespielt wird? Also als Leadsänger hast du da 10 Stimmen, die anderen nur eine? Oder?
Nee, ich habe mal gehört, dass bei den Fantastischen Vier, dass Michi Beck da immer 2 Stimmen hat, damit es keine Pattsituation gibt. Was ich ja total verstehen kann. Muss ja, wenn der Entscheidung hier muss. Bei uns ist aber eigentlich so, es ist total demokratisch und nach 20 Jahren knapp auch nicht so schwierig. Und bei Will Ferrell müssen wir eh nicht lange überlegen. Und deswegen, die Auswahl ist ja Gott sei Dank mittlerweile bei Streamingdiensten riesengroß. Das heißt, alle Filme des Planeten stehen einem ja theoretisch permanent zur Auswahl, was ich ja wirklich auch einen großartigen Luxus finde. Ich muss nicht mehr zur Videothek rennen. Und,
obwohl ich das gemocht habe, das war immer klar, so, das habe ich zelebriert.
Das war so ein bisschen wie im Plattenladen nach Vinyl stöbern, ne?
Genau.
Und irgendwas entdecken. Ja, klar. Aber es ist natürlich jetzt durchaus ein bisschen praktischer.
Das stimmt. Aber gibt es denn auch, also neben Filmen, du hast jetzt eine ganze Reihe genannt, auch Serien, die dich ganz doll begeistert haben in den letzten Jahren?
Ja, also unendlich viele natürlich. Um vielleicht auch mal in Deutschland anzufangen, muss ich sagen, ich fand Dark wirklich eine sehr gute Serie. Tolle Schauspieler.
Unfassbar.
Super Story. Ich bin Fan von sowas. Ich mag auch alle diese Dimensionsgeschichten. Also Film zum Beispiel Tenet vielleicht auch nochmal kurz aufs Tablett.
Ja.
Ey, absurd. Himmel, Herrgott. Habe ich sogar einen Song drüber geschrieben. Mit
Was über Tenet?
Ja, du bewegst dich anders durch die Zeit. Weil bei Tenet ist ja so, die einen laufen vorwärts und die anderen Menschen bewegen sich rückwärts durch die Zeit.
Ja, mega Gedanke. Also ich habe mich die ganze Zeit gefragt, ob die im Schnitt nicht komplett durchgedreht sind mit dem ganzen Material.
Continuity. So, warte mal, ist der jetzt gerade vorwärts oder rückwärts? Warte kurz, ich muss nachschauen. So,
ich meine, und dann stoppen wir hier.
Ja.
Nee, cut. Aber weißt du, der Hauptdarsteller.
Aber Dark.
Ja, der Hauptdarsteller aus Tenet, ne? John David Washington, das ist ja der Sohn von Denzel Washington, weißt du was? Der hat mal Football gespielt in Hamburg.
Ach, echt?
Das ist ja witzig. Ja, mit Patrick Esume zusammen. Du bist ja ein Riesen-Football-Fan.
Ja, ich bin echt großer Football-Fan und werde natürlich die Hamburg Sea Devils dann auch unterstützen, ne?
Ja, sollte man. Also das finde ich so toll, was Patrick da auf die Beine gestellt hat mit der European Football League. Das finde ich gigantisch. Ja, aber wir wollen nicht abdriften in den Sport, kommen wir nachher nochmal zu.
Bei Dark?
Sondern Serie, also Dark.
Ja. Super, ich meine, was für eine tierische Geschichte und er hat mich wirklich total beeindruckt. Und echt, es sieht super gut aus, es hat einen internationalen Look, es ist eine tolle Story. Also nicht ohne Grund ging die Serie dann auch international in anderen Ländern ab. Das verstehe ich total. Weil das hatte jetzt nicht, ohne despektierlich zu klingen, diesen deutscher Tatort-Look, so, sondern das war wirklich einfach eine hochwertige, coole Serie mit guten Schauspielern und fand ich wirklich toll.
Und die erste deutsche Serie, die produziert wurde von Netflix, ne? Also das finde ich auch nochmal beeindruckend. Du hast es eben gerade auch gesagt, ich fand es auch super, dass die international so abgegangen ist. Und jetzt drehen hier Baran und Jantje ja, ich glaube 1899 heißt die neue Serie. Bin ich auch mal gespannt drauf, dabei
passiert. Aber kommt wahrscheinlich erst nächstes Jahr, ne?
Das weiß ich gar nicht. Ich glaube, die sind momentan am Drehen, aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass das noch eine Ecke dauert. Also, dass sie jetzt in der Post sind und das 2022, das... Gut, also Dark ist eine Serie. Gibt es noch eine Serie, die
also generell bin ich natürlich irgendwann bei 24 fing es an und dann natürlich Homeland, House of Cards. Also sowas hat mich alles total erreicht. Bei 24 vielleicht jetzt nicht mehr die letzte Staffel, das wieder, wenn die Atombombe dreimal explodiert ist, dann wird es beim vierten Mal schwierig. Aber Homeland natürlich Wahnsinn, tierisch, also schauspielerisch auch. Und House of Cards natürlich, also die Mutter aller Politserien, ne?
Ja, und wie dreckig und vor allen Dingen ja auch, sag ich mal, groundbreaking im Sinne dessen, dass Kevin Spacey dann ja auch in die Kamera sozusagen gesprochen hat, was es bis dato ja in der Art und Weise auch noch nicht gab, ne? Also, dass er sich auseinandergesetzt hat mit den ZuschauerInnen.
Genau, gab das gab es nämlich nur bei Comedy, ne? So bei Modern Family gab es das halt so, ne? Aber das,
das auch eine geniale auch eine Serie.
Und ja, auch toll, guter Humor. Auch super Schauspieler. Aber das bei House of Cards war das natürlich so eindringlich, ne? Wenn dieser widerliche Typ mit den ganzen Leichen im Keller, was ja auch dann nur der Zuschauer weiß, dann noch irgendwie da mit dir redet. Also da kriegst du schon eine Gänsehaut, wenn du dann irgendwie nachts im Bett liegst und alleine dir diese Serie da reinbingst.
Ja, und vor allen Dingen das Grausame ist daran, ich glaube, das ist so nah an der Realität. Das, ne? Man denkt ja immer, das ist fiktional, aber ich glaube, dass Politik einfach auch so unfassbar dreckig ist. Also,
vermute ich auch. Wir arbeiten Gott sei Dank im total sauberen Entertainment-Business.
Ja, das, und Entertainment beruht auf Offenheit, Ehrlichkeit. Absolut. Ohne Intrigen.
Fox News.
Und man gönnt immer, ja genau, man gönnt immer den Kolleginnen und Kollegen alles.
Ja, das stimmt. Wobei das ich muss sagen, das ist in der Musik in Deutschland, finde ich, ich kenne wahnsinnig viele, mit denen man ein gutes Miteinander hat. So, beim Fernsehen kann ich es nicht einschätzen, aber.
Nee, da kenne ich auch. Also ich glaube, das kristallisiert sich nach einer Zeit einfach auch raus. Ich glaube, dass es in jedem Geschäft dreckige Wäsche gibt. Aber ich sehe das auch so. Am Ende suchst du dir ja auch die Leute, mit denen du Spaß hast und auf die du Bock hast und die du auch gerne siehst, egal wie häufig man sich sieht. Ne?
Ja, und die lange
guck mal, wir beide sehen uns auch alle 10 Jahre mal und ich freue mich tierisch immer. Total. Und dann sabbeln wir einen ab und dann und das ist ja das Coole.
Ja, genau. Ich meine, wenn du mich für was anfasst, dann sage ich in der ersten Sekunde, ja, mach ich. Weil ich dich kenne und weil ich weiß, wenn du das machst, dann wird das gut und so. Also so ist das eben. Irgendwie die Leute, die länger dabei sind und sich kennen. Ich glaube, mit so einer totalen Arschloch-Mentalität stößt du dann irgendwann doch an Grenzen, weil dann eben niemand mehr mit dir arbeiten will.
Nee, aber das hoffe ich auch. Also ich glaube so ein bisschen an den Boomerang des Lebens. Ne? Ja. Manchmal dauert das ein bisschen länger, bis der wieder zurückkommt mit der geballten Power, dass du dann auch eins in die Schnauze kriegst. Aber guck mal, du verbringst so viel Zeit damit. Ne? Also du hast ja ein Privatleben, ich habe ein Privatleben, aber ich liebe ja meinen Job.
Ja.
Und mache den auch total gerne und damit verbringe ich so viel Zeit. Deswegen muss man sich auch irgendwann einfach mal entscheiden, will man noch mit Arschlöchern zu tun haben oder nicht. Es fällt manchmal schwer, aber ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe das Gefühl, ich werde je älter, je radikaler auch in der Durchsetzung dieser Sachen.
Total. Also bei mir ist es einfach auch so. Man sagt einfach 3/4 aller Anfragen ab. Gott sei Dank geht das natürlich auch mittlerweile und sagt, ja, nee, mit dem nicht. Und auch so in der Sendung, wenn da irgendwo sitzt in der Talkrunde, wurde es angefragt und da sitzt dann irgendjemand, wo du denkst, so, nee, mit dem habe ich jetzt schon ein paar Mal schlechte Erfahrungen gehabt, dann machst du es halt nicht. Ne? Und das
finde ich aber auch gut.
Schön, dass es geht. Ja.
Das ist auch die richtige Konsequenz. Ich muss dir eine Sache sagen. Ich war vor einiger Zeit habe ich diese All Hands on Deck-Geschichte moderiert. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast von Olli Schulz.
Ja, klar. Unser Bassist Chris Rodriguez hat mitgespielt.
Ja, ach so. Ja. Hat er in einer der Bands mitgespielt?
Ja, der Bassist mit dem Cap, der Kleine.
Super cool. Ja. Das ist Chris. Genau. Und was ich so toll fand, das waren ja 56 Acts. Ne?
Ja.
Also war ja alles dabei. Von Sebastian Krumbiegel über Contra K bis hinzu. Also ganz tolle Leute. Und alle 56 haben ja für einen guten Zweck gespielt. Und alle, die ihre ein oder zwei Songs gespielt haben, kamen von der Bühne und haben sich so gefreut. Und das Tolle war daran, zu sehen, wie viel Spaß alle daran hatten und vor allen Dingen, wie viel Spaß alle miteinander haben. Und um das nochmal zu sagen, was du eben auch gesagt hast, dass sich dann einfach am Ende so eine Gruppe rauskristallisiert an Menschen, die sich gerne mögen, die sich unterstützen und die gemeinschaftlich gute Sachen machen.
Ja, voll.
Und so soll das sein. Also fand ich ganz beeindruckend. Sag mal, bist du denn, würdest du jetzt mal sagen, weil du hast ja beide Seiten genannt und ihr habt das Entertainment Case, aber bist du eher Team Kino oder eher Team Couch?
Ich bin Team Couch. Ich war früher viel im Kino, aber seit Kind da bin ich Team Couch, weil es einfach praktikabler ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Also Kino ist halt immer mit Aufwand und Babysitter und Pipapo verbunden und jetzt habe ich ja eben schon gesagt, mit dem Angebot des permanent alles gucken könnens, bin ich Team Couch, weil ich da einfach flexibler bin. Ich liebe aber Kino und gehe auch gerne auf Premiere, wenn ich dann eingeladen werde und aber dieses regelmäßig ins Kino, das schaffe ich einfach nicht. Und irgendwann habe ich dann mal festgestellt, ich war ein Jahr nicht mehr im Kino, so ungefähr.
Aber wie machst du das dann zu Hause? Also gibt es da ein bestimmtes Zimmer, ein bestimmtes Ritual für dich auch, wie du zu Hause guckst? Oder ist das dann aufgrund der zeitlichen Einschränkungen so, dass du mal hier auf dem Laptop dann zwischendurch Handy weiter guckst und dann irgendwie auf dem Fernseher? Oder hast du dir da so ein richtiges Home-Ding hingeknallt?
Nee, bei uns ist das eigentlich so, dass alle Fernseher versenkbar sind, weil wir so ein bisschen unserem Sohn dieses aus den Augen, aus dem Sinn suggerieren wollen. Also wenn du bei uns in die Bude kommst, dann siehst du eigentlich nirgendwo einen Fernseher, aber an zwei Stellen kann man den Fernseher rausfahren. Und deswegen, ich gucke echt, wenn viel Filme im Bett, muss ich sagen, oder natürlich auf dem Laptop, iPad, Handy, dann Serien auch, je nachdem, wo ich bin. Hab auf Tour immer auch ein iPad dabei, wo ich dann Serien gucke, wenn ich länger im Zug sitze oder sowas. Guck viel auch Dokus, muss ich sagen, viel Musikdokus natürlich, schon allein von Berufswegens.
Gibt's da eine Favorite?
Boah, also irre viele. Taylor Swift-Doku fand ich sehr gut. Dann
fand ich sensationell, Miss Amerikaner, ne? Oh, fand ich auch richtig,
ja,
richtig
gut. Ja, super gut. Dann natürlich echt hart die Britney Spears-Doku, meine Güte.
Die habe ich noch nicht geguckt, aber da habe ich auch schon viel drüber gehört.
Ja, da fliegt das ganze System einfach auf mit diesen Disney-Stars und dieses Madoff, was einfach nicht funktioniert und einfach traurige Menschen hinterlässt. Dann wirklich spannend, weil genau das Gegenteil, Billie Eilish-Doku, mega gut. Einfach ein kleines Mädchen mit ihrem Bruder, das einfach im Kinderzimmer Songs macht und zur erfolgreichsten Musikerin des Planeten wird. Das ist schon toll, Wahnsinn, weil es ist eben das Gegenteil. Es ist nicht Madoff, es kommt aus sich raus. Der Bruder ist genial, sie ist genial. So. Und vorgestern habe ich die Pink-Doku gesehen. Fand ich sehr gut, weil ich war auf dieser Tour vor zwei Jahren. Und wie sie eben hinter den Kulissen das jongliert mit Familie und sie und ihr Mann wirken wirklich sehr sympathisch und coole Kinder und so. Und bei Pink finde ich einfach super, wofür die alles steht, für also politisch engagiert sie sich und für Gleichberechtigung und Toleranz und gegen Sexismus und Homophobie und so. Und das merkst du halt alles in dieser Doku, dass die einfach nicht so lalala unterwegs ist, sondern dass die einfach wirklich in jedem eine krasse Aussage hat und das finde ich toll.
Das finde ich auch super und vor allen Dingen läuft sie da natürlich gegen extrem viele Wände, aber sie geht einfach ihren Weg weiter. Ich habe, hast du die Beastie Boys Doku auch gesehen?
Nee, aber noch im Zettel.
Also die fand ich auch toll, weil ich bin Beastie Boys Fan, das war so meine Zeit, als ich auch bei MTV war in London und das fand ich cool. Intergalactic kam damals raus und das ist schon beeindruckend, wie sie das sozusagen gemacht haben und Adam Yauch dann auch hochleben lassen, der ja auch leider verstorben ist.
Ja, auch
das fand ich auch ganz beeindruckend. Ja, aber ja, toll. Also ich finde Dokus sind so und so etwas, was insofern ganz viel Freude bereitet oder auch ganz viel Nachdenklichkeit hinterlässt. Weil die immer besser werden. Ne? Also man hat ja auch gemerkt, dass sich sozusagen die Qualität der Dokus, also inhaltlich waren sie ja immer gut, aber auch visuell komplett verändern. Ne? Das hat auch mal ein Doku-Regisseur gesagt, dass der Anspruch mittlerweile von der Konsumentin und dem Konsumenten an eine Doku ist nicht mehr grobkörnige Bilder, sondern dass das im Prinzip auch die Drohne ist, die dann so unfassbare
total
Landschaftsaufnahmen macht. Ne?
Ja, ja. Das ist halt also Wahnsinn. So, und das, also das konnte man zum Beispiel bei der Pink-Doku sehen jetzt, eben eine der neuesten. Das sieht halt alles aus, gefühlt in 8K gefilmt und unfassbar. Und ja, wie viele Kameras die auch immer dabei gehabt haben müssen. Und was ich bei den Amis immer so faszinierend finde, die komplette Kindheit von denen wurde immer irgendwie auf VHS gefilmt.
Ja!
So, ey, es gibt von mir nichts aus den 80ern. Meine Eltern fanden so VHS-Kameras total kacke oder Wopswede, kleines Dorf, Hippie. Würde es alles nicht geben. Und die haben einfach ihre komplette Kindheit, auch wenn die jetzt 40 plus sind, auf VHS. Ist so verrückt, finde ich.
Aber das stimmt, da hast du recht. Das ist mir jetzt, wo du sagst, fällt einem das wirklich auf, ne? Ja. Da hat man das Gefühl, das wurde von Anfang an begleitet und bei mir auch so. Meine Mutter hat immer gesagt, wir sind ja drei Brüder. So beim ersten Kind, ich bin der Älteste, machst du noch Fotos und so.
Ja,
beim
genau
zweiten wird's weniger und beim dritten, mein Bruder hat sich irgendwann mal beklagt, mein kleiner Bruder meinte so, ey, jetzt mal ganz im Ernst, ne?
Ja.
Ihr hättet da auch mal Fotos machen können vor meinem 16. Lebensjahr.
Ja, ja, ist halt so.
Und genau, und das ist auch bei Miss Americana so. Und es ist echt witzig, ne? So, sie konnte schon mit zwei singen. Hier singt Taylor Swift,
genau,
Whitney Houston. Und du denkst so, was? Mit zwei? Wieso habt ihr das aufgenommen?
Genau,
wo kommt das her?
Also, ne? Da steht man halt im Wohnzimmer, warum filmt man das mit? Naja, gut.
Aber da kommen wir gleich zu einem schönen Thema, weil du bist ja Vollblutmusiker und du hast ja, glaube ich, mit 10 Jahren angefangen, Gitarre zu spielen, oder?
Ja.
Dann mit 14 die erste Band. Jo. Und mit 18 hast du dann eine professionelle Gesangsausbildung nochmal angefangen.
Ja, nee, das nicht wirklich. Also ich habe dann ein bisschen Gesangsunterricht genommen, weil ich auch immer schnell heiser geworden bin. Und hatte dann erst eine gute Gesangslehrerin und dann einen guten Gesangslehrer. Das so über ein paar Jahre. Und dann habe ich das aber auch wieder gelassen, weil ich nicht so musicalmäßig klingen wollte, wie alle klingen.
Aber Johannes, wenn man das nochmal zurückdenkt, also nochmal liebe Grüße auch an deine Eltern. Schade, dass es keine Videos von dir von früher gibt.
Ja, vielleicht auch
aber
besser.
Das heißt, dein Weg war vorgezeichnet. Also du wolltest, oder ist das so mit 10 Jahren? Also da ist das ja nicht unbedingt etwas, was deine Eltern dir sagen, komm, lern mal ein Instrument spielen, sondern das war ja aus deiner eigenen Lust an Instrument geboren, oder?
Ja. Also meine Eltern machen eben beide Musik und ich hatte total Lust, Musik zu machen. Und es war vieles ausprobiert und es war natürlich irgendwie klar, dass wenn ich sage, ich möchte ein Instrument spielen, dass die dann nicht sagen, oh nee, mach mal was Richtiges oder lass mal lieber. Und ich habe mich dann eben für Gitarre entschieden und habe dann auch mit 14 angefangen, mir eigene Ideen aufzuschreiben. Und so war das auf jeden Fall für mich klar, dass ich Musik machen möchte im Leben, dass es jetzt beruflich wird. Darüber habe ich mir natürlich noch keine Gedanken gemacht.
Aber was hat dir das, also ging dir das leicht von der Hand, Instrumente zu lernen und auch Songs selber zu schreiben und dann auch die Band? Also ich meine, ich wollte auch in Teenagerzeiten immer eine Band gründen mit meinen Jungs.
Klar.
Wir haben dann immer den Auftritt geübt, weil ich konnte nur 3 Wochen Blockflöte vorweisen. Die anderen konnten schon ein bisschen mehr. Und mit Blockflöte eine richtig coole Band zu gründen, war damals schwierig, muss ich sagen.
Das ist schwierig, ja, das verstehe ich. Also bei mir war das so, ich habe Gitarre gelernt bis zu einem bestimmten Punkt, dass ich mich selbst begleiten konnte, hat aber jetzt nie den Anspruch oder war einfach auch zu faul, da irgendwie so ein herausragender Gitarrist zu werden. Mich hat dann eher interessiert, Songs zu schreiben und für mich ging es dann in so eine andere Richtung. Deswegen ist mir das schon irgendwie leicht gefallen, das zu lernen, aber ich war zu faul, um es richtig zu lernen. Das ärgert mich fast auch ein bisschen. Aus heutiger
Was
Sicht.
Richtig zu lernen? Also Gitarre oder
ja,
Songs
also meine
zu schreiben?
Gitarre, ich hätte auch Gitarre einfach mal ein bisschen mehr Effort reinstecken können, dass ich halt einfach auch geile Soli spielen kann. Das ist mir alles nicht vergönnt, weil ich einfach eine faule Nuss war. Aber auf der anderen Seite habe ich halt angefangen, direkt dazu zu singen und meine eigenen Songs zu schreiben. Macht ja vielleicht auch nicht jeder mit 14. Aber und singen fiel mir relativ leicht. Da musste ich nicht so viel für tun, so ungefähr. Und ich meine, ich konnte eigentlich immer die Sachen im Radio nachsingen und dann irgendwie auch auf der Gitarre nachspielen, so ungefähr. Das ging ganz gut. Ich habe eine relativ, kann man wahrscheinlich sagen, ich habe eine relativ schnelle Auffassungsgabe, kann aber keine einzige Note lesen, zum Beispiel. Das ist so dieses, das hätte dann wieder mit Lernen zu tun gehabt. Und da hatte ich keine Lust drauf.
Aber wie singst du, also wie lernst du denn dann den Song? Also kommt da, also du weißt dann, in welcher Tonlage und wie du den Song singen willst und lernst das sozusagen für dich in Abstimmung mit der Band? Oder wie machst du das dann?
Ja, also wenn ich Musik schreibe, dann ist es so, dass ich mir natürlich vorher irgendwie ein Thema überlegt habe oder sogar einen Satz habe. So, das ist eigentlich, das Klassische ist eigentlich immer, dass ich erst einen Satz habe und denke, der ist gut. Also zum Beispiel, ich lasse für dich das Licht an, dachte ich so, okay. Das ist eigentlich ein ganz schöner Satz, weil er beschreibt so ein bisschen die Kleinigkeiten, ne, in einer Beziehung, die man füreinander tut. Und da so, ich muss jetzt nicht irgendwie, ich reiß alles ab für dich und streue alles voller Rosenblätter. Da dachte ich so, nee, das ist irgendwie eher eklig. Sondern die Kleinigkeiten. Und da muss es doch noch mehr drumherum geben. Und dann ist es halt, ich laufe für dich zum Kiosk und ich mache das hier und so. Und darum habe ich das dann eben aufgebaut und dann mit meinen limitierten Fähigkeit, ein bisschen ein paar Klaviertönchen dazu gespielt. Und so entsteht dann irgendwie ein Song. Ich kann dir dann eigentlich auch gar nicht sagen, welche Tonart es ist. Also das kann ich dann an meinem Laptop nachgucken, so ungefähr.
Ja.
Obwohl doch, Tonart schaffe ich schon noch. Der ist aber sozusagen nur aufgenommen, aber nirgendwo aufgeschrieben, dieser Song. Ne? Also ich meine, Text schreibe ich auf, aber ich schreibe nicht die Akkorde auf oder sowas, sondern ich nehme das dann auf und dann schicke ich das den Jungs und dann sagen sie, okay, ja, cool. Dann können wir doch mal was draus machen.
Gibt es denn Songs, die du mit 14 geschrieben hast, die sozusagen in deine Karriere späteren Alters eingeflossen sind? Also hast du nochmal zurückgeguckt und gesagt, so, ey, den Song habe ich mit 14 geschrieben, den kann ich jetzt nochmal, keine Ahnung, mit Ende 20, Anfang 30 nochmal umändern? Oder ist das sozusagen Vergangenheit und soll auch Vergangenheit bleiben?
Also das waren so die ersten Gehversuche. Dann erst auch auf Englisch und dann mit 16, 17 würde ich sagen auf Deutsch. Die Songs damals, die waren natürlich unterirdisch, die haben es nicht weit gebracht. Keine Ahnung, ich habe dann irgendwie einen Song, weiß ich noch, der hieß Living on a Farm. Und ne, ich hier aus Worpswede habe dann irgendwie scherzhaft über das Leben auf dem Bauernhof geschrieben und dachte, so eine Riesenidee. Der Song hat es komischerweise
ich eine Riesenidee.
Ja, du ist es, ne? Der hat es nie auf ein Album geschafft, komischerweise. Aber es ist ja, für mich ist Songwriting eben einfach eine permanente Übung, ne? Also wenn ich viel schreibe und die Songs werden nichts, dann hat es mir trotzdem was gebracht, weil ich hab das weiter trainiert. Also es ist wahrscheinlich wie jemand, der Gewichte hebt und wenn er es ein Jahr nicht gemacht hat, dann fängt er wieder weiter unten an.
Also ist es ein laufender Prozess und du hast das Gefühl, du kommst nie an. Und es ist ja bestimmt auch, wie du gerade gesagt hast, auch etwas, was von außen beeinflusst wird. Ne? Also das hängt ja auch bestimmt von deinem seelischen Zustand ab oder deiner Situation allgemein. Also hat denn zum Beispiel jetzt auch dieser Lockdown die letzten 14 Monate in dir ganz viel Kreativität freigesetzt? Oder hast du gemerkt, dass du stimmungsmäßig auch anders geschrieben hast, also vielleicht, keine Ahnung, melancholischer oder noch fröhlicher, weil du dieses Gefühl unbedingt haben wolltest?
Also es war beides dabei so. Ich meine, ich war erstmal irgendwie Lockdown im letzten März. Ja, okay, kriegen wir hin. Und irgendwie so Kämpfermentalität, dann irgendwann in ein Loch gefallen und sowas. Und ich hatte natürlich wahnsinnig viel Zeit. Das heißt, ich habe sehr viel Songs geschrieben. Mein Output war viel höher als normalerweise, weil ich eigentlich nichts anderes zu tun hatte, außer Songs schreiben. Gab ja kein Konzert, war die ganze Zeit zu Hause. Und deswegen ist da von bis alles dabei. Was mir aber schnell klar wurde, war, ich möchte jetzt nicht so weinerliche Lockdown-Songs schreiben mit, ach, das Leben ist gerade schwierig und irgendwie dieses Jahr ist alles anders oder so. Das wollte ich zu dem Zeitpunkt auch nicht hören und will es eigentlich auch immer noch nicht. Wenn irgendwie alles kompliziert ist mit Lockdown und die Tagesschau sowieso nur mit Problemen voll ist, dann brauche ich nicht noch jemanden, Wahnsinn, der mir dann noch in einem Lied erklärt, ach, ist übrigens wirklich so. Ja, ist gerade eine schwierige Zeit und so. Das hilft dann, finde ich, nicht so richtig weiter.
Das finde ich auch. Und ich finde, du hast gerade was Treffendes gesagt. Ich finde, es ist so frustrierend, dass man in einer solchen Zeit dann auch die Nachrichten einschaltet und das Gefühl hat, ey, die Welt fällt auseinander. Ne? Also wir stehen, glaube ich, vor großen Problemen, die wir gemeinschaftlich nur lösen können. Aber ich finde auch, dieser Optimismus muss ja irgendwo durchscheinen, sonst ist das alles überhaupt gar nicht mehr sinnvoll, was wir hier machen, oder?
Also eben, und ich meine, das ist einfach total schwierig. Also die letzten Jahre waren ja auch wirklich nicht einfach auf diesem Planeten und der Klimawandel, der geistert nun ja schon wirklich auch mehrere Jahrzehnte um uns herum. Und irgendwie wollten wir es alles nicht wahrhaben. Und jetzt kommt dann nochmal so eine Pandemie obendrauf, die ja nun auch menschgemacht ist. Und da ist es schon schwierig, irgendwie den Optimismus, den man ja braucht, um auch noch was zu verändern und dagegen zu kämpfen, zu behalten. Und deswegen brauche ich so musikalisch dann eher so Mutmachsachen.
Ja, also absolut. Absolut. Aber ich meine, das ist genauso, ich weiß nicht, ob du so diese Liebeskummer von früher noch erinnerst. Ich weiß noch, dass ich so verknallt war in so ein Mädchen und das hat alles irgendwie nicht hingehauen. Und dann habe ich, glaube ich, tagelang immer hier Sting Fields of Gold gehört. Ein großartiger Song, hat jetzt nicht unbedingt nur was mit Liebe zu tun, aber dieser melancholische Track, der hat mich nochmal so runtergebuttert. Kennst du das? Klar. Also ich habe mich, das war so Selbstfolter. Ja. Aber das braucht man, finde ich, nicht immer. Manchmal ist es ja auch bereinigend, was Fröhliches zu hören. Insofern teile ich da auch diese Sehnsucht nach Optimismus komplett. Finde ich auch ganz wichtig. Du hast ja zwischendurch auch studiert und dann deine Bachelorarbeit, glaube ich, in 4 Wochen geschrieben. Und das Thema ist so spannend. Die Eigenwahrnehmung von Popmusikern im Gegensatz zur medialen Wahrnehmung. Ja. Fühlst du dich denn richtig wahrgenommen in der Öffentlichkeit?
Ja, also ich meine, nach knapp 20 Jahren schon und vor allen Dingen noch viel wichtiger, es ist mir natürlich, ich will es nicht sagen egal, aber es ist mir natürlich nicht so wichtig. Ne? Und das ist natürlich das auch, was ich nur jedem empfehlen kann, dass du natürlich generell im Leben an einen Punkt kommst, wo es dir einfach nicht so wichtig ist, was die anderen im Privaten, ne, oder was die Medien im Öffentlichen über dich denken. So, also wenn es jetzt extreme Verzerrungen sind, dann muss man sich vielleicht schon dazu äußern, aber man muss sich eigentlich zu den meisten Sachen auch nicht äußern, die man nicht treffend findet, so ungefähr. Und ja, es entsteht natürlich einfach da draußen ganz viel aus kleinen Fetzen, die du mal von dir gibst oder wie du dich irgendwo präsentierst. Und dann setzt sich so ein öffentliches Bild zusammen. Das setzt sich natürlich aber eigentlich immer besser zusammen, je länger du dabei bist und wie viel mehr Material es quasi öffentlich von dir gibt. Und ja, ich habe bei dieser Arbeit eben Kulturwissenschaften, ne, jede Bachelorarbeit war möglich. Habe da, weil ich dieses Studium vorher einfach jahrelang studiert habe und dann auch fertig werden wollte. Ich habe auf Magister angefangen und das wurde dann umgestellt in dieses Credit-Point-System und Bachelor und Master. Und ich war schon viel weiter als ein Bachelor eigentlich ist. Und dann haben sie mir halt vorgeschlagen, ja, dann schreib doch eine Bachelorarbeit, dann kannst du es abschließen. Und schreib doch aus was über was in deinem Bereich. Ne? Ich war da schon 4 Jahre mit der Band unterwegs und habe schon längst nicht mehr in Bremen gewohnt, wo ich studiert habe. Bin dann an die Uni und hatte echt sehr nette Professoren. Ja, dann habe ich mir irgendwie das Thema gesucht und verschiedenste Leute interviewt. Und das war halt spannend, weil da war dann so ein Alex Klavs zum Beispiel dabei. Erster DSDS-Gewinner, totale ja, Sensation damals, ne? Ich glaube 2000 oder 2001,
ja.
Aber gefühlt natürlich immer so ein bisschen missverstanden. Ne? Hat Songs gesungen, die nicht seine waren, die er vielleicht auch nicht mochte und ist natürlich da von dem Format in eine Rolle gepresst worden. So. Und irgendwann 5 Jahre später guckt er zurück oder so und denkt, ey, das bin doch irgendwie alles gar nicht ich. Und da, keine Ahnung, da war Simon, der Gitarrist von Juli dabei und auf der anderen Seite war dann irgendwie Heinz Strunk, der natürlich schon viel weiter war und der natürlich sagte, nö, ist alles okay, ich finde das alles relativ authentisch und fühle mich gut repräsentiert. Klar, er kam alles aus ihm selber heraus, er hat ein Buch geschrieben, quasi über sein eigenes Versagen als Musiker und das war natürlich alles hundertprozentig authentisch und hat alles für ihn so funktioniert und das fand ich ganz spannend.
Musstest du das denn lernen? Für dich, also der Umgang mit der Öffentlichkeit?
Ja,
oder?
Klar.
Weil ich habe es ja gesagt, du bist echt mit beiden Beinen komplett auf dem Boden geblieben. Du bist so entspannt, so relaxed. Du bist auf der Bühne oder im Fernsehen, genauso wie du auch privat bist. Einfach wirklich ein ganz feiner Kerl. Aber ist das etwas, was man, also das wäre bestimmt auch einen großen Anteil, hat deine Herkunft, deine Erziehung, deine Eltern. Aber wie war das denn für dich, als auf einmal dann irgendwie, keine Ahnung, Johannes Strate, Revolverheld, guckt euch diesen Mann an, singen und auch noch, keine Ahnung, irgendwann kriegt man ja auch so, also nicht nur negativ, sondern es gibt ja auch positive Sachen, wo man so denkt, ja, wow, so habe ich das noch überhaupt gar nicht gesehen.
Also ich musste das lernen natürlich. Ich musste lernen, auch diese Bühnenfigur von meinem privaten Ich zu trennen. Ne? Also wenn du da auf der Bühne stehst und die Leute jubeln dir zu und du singst da deine Songs, dann wissen die ja gar nicht in wirklich, wie ich privat bin. Ich bin natürlich auf der Bühne, bin ich in der Tat so relativ, wie ich auch zu Hause bin. Aber ich mache ja da andere Sachen als zu Hause. Hier stelle ich mich ja nicht auf den Küchentresen und singen und sagt, hallo,
haben wir uns bei dir getroffen. Das tust du.
Eigentlich schon. Also wenn du vorbeikommst,
ich dachte, du hast so einen riesen Küchenblock und stehst den ganzen Tag da.
Ja, da kommt Trockennebel raus und der ist beleuchtet. Ne?
Du, ich gehe jeden Morgen, wenn ich aufstehe, gibt es einen Applausometer zu Hause.
Bist du, ne? Und dann moderierst du erstmal
Und ich sage dann guten Morgen. Und dann, ja. Ich moderiere erstmal alles weg.
Ja, total.
Ich gehe auf Toilette.
Ja. Das ist toll.
Das wäre schlimm.
Deine Frau so, oh mein
Gott. Okay. Ja, genau.
Deswegen muss man das natürlich lernen, aber es ist ja alles so, was dann irgendwie ein bisschen in der Öffentlichkeit steht, kriegt dann auch eine gewisse Kritik so und daran muss man sich natürlich einfach gewöhnen, dass man ein dickes Fell hat und ja, man kann nicht erwarten, wenn man mit was in die Öffentlichkeit geht, dass das einfach jeder gut findet und daran muss man sich gewöhnen und dass dann manche Aussagen vielleicht auch ein bisschen ruppiger sind oder ja, jetzt ja auch großes Thema ist, da einfach viel Hass im Internet gibt, das tut mir immer echt auch leid für Leute, die das sehr abkriegen oder die noch sehr jung sind, so ungefähr. Ja, ich glaube, bei uns in unserem Alter hat man sich daran gewöhnt, dass es mal ab und an mal irgendeinen auf die Nase gibt und dann wieder Liebeskummer mit 16, dann geht das auch vorbei und dann geht es eben weiter.
Mhm. Ja, Ich glaube, ja, ich glaube, dass sich da die Zeichen der Zeit auch schon extrem geändert haben. Ne? Also, ich meine, das klingt immer so doof und das macht einen noch älter, aber ich habe ja schon gearbeitet, da gab es diese Handys noch nicht. Ne? Ja. Und da fing das gerade mit dem Internet an. Und ich glaube, dass da wirklich auch so Barrieren, sag ich mal, überschwemmt wurden von dieser Flut, dass jeder sich äußern muss. Ich weiß gar nicht, irgendjemand hat das letztens gesagt, ne? Achso, Dunja hat das gesagt, ja. Hayali, die meinte, das Interessante ist, dass jeder denkt, er muss sich zu etwas äußern. Und sie meinte so, das muss man nicht.
Nee, das ist total, ne? Weißt du, ja, total.
Und das fand ich so einen bezeichnenden Satz, weil sie hat dann nämlich komplett mit Recht, man muss sich nicht zu jedem Scheiß äußern und man muss auch nicht jede Stimme hören. Das hat damit gar nichts zu tun. Das hat nichts damit zu tun, dass ich jetzt sage, ich setze mich darüber hinweg. Aber es gibt so viele Leute, die wirklich nur danach stöbern, Leute in die Pfanne zu hauen.
Das ist deren Existenzberechtigung. Einfach sozusagen die negative Nadel im Heuhaufen zu suchen und dann darauf zu gehen. Ne? Also es ist viel einfacher, was runterzumachen und Hass zu produzieren, als was aufrichtig durchzuloben und gut zu finden. Und Chris Martin von Coldplay hat eben mal gesagt, er hat sich einfach viel zu viele Jahre damit beschäftigt, bei den, keine Ahnung, 500 Kommentaren irgendwo, wo dann 499 standen, du bist so toll, alles ist irgendwie, keine Ahnung, ich liebe diesen Song und er hat mir geholfen über die Scheidung oder sonst was. Und bei einem stand dann so, ihr seid die lächerlichste Band der Welt. Und den hat er dann irgendwie 2 Tage mit sich rumgetragen. Und er sagte eben jetzt, ey, wir sind eine Band, wir machen Musik für die Leute, die das mögen. Und alle anderen, so niemand ist gezwungen, unsere Musik zu hören, sagte er. Und das stimmt eben. Also gerade wenn es um Entertainment-Themen geht, die Leute nehmen das immer alles so wahnsinnig ernst. So, also ey, es gibt so vieles, was ich nicht gut finde, aber das heißt doch noch lange nicht, dass ich mich dazu äußere. Also wozu denn? So, wenn es irgendwo Musik gibt oder Fernsehen oder Film oder so und es gibt dafür ein Publikum, solange es niemandem auf den Schlips tritt und nicht extremistisch ist, irgendwie, meinetwegen. Das ist doch, aber ich möchte doch meine Energie gar nicht darauf verschwenden, mich damit zu beschäftigen, so, weil wenn ich es nicht mag oder es mich nicht interessiert, dann lasse ich das einfach sein, wie es ist.
Ich sehe es ganz genauso. Und da muss ich sagen, beneide ich dich ja zum Beispiel auch extrem, weil bei den Konzerten, die ihr gibt, kommen die Leute ja und zahlen Geld, weil sie euch sehen wollen. Ne? Im Fernsehen verschwimmt das manchmal ein bisschen so, weil da läufst du und also ich hoffe mal, dass auch Leute einschalten, weil sie das sehen wollen, was ich tue oder mit anderen zusammen mache. Aber da ist es manchmal echt schwierig zu unterscheiden. Also diese genaue Auseinandersetzung mit den Menschen, die das schätzen, was ich liebe, habe ich nicht. Und da finde ich, das ist in der Musik einfach wirklich viel schöner. Ich glaube, das ist auch etwas, was einen total aufbaut, oder? Wenn du da vor 15, 15, 20, 30.000 Leuten stehst und auf einmal denkst, ey, die sind total alle da, weil sie uns hören wollen,
so,
oder?
Die haben ein Ticket gekauft, die kommen nur deinetwegen. Ich habe mit etlichen Fußballern, zum Beispiel mit Toni Kroos mal drüber gesprochen, das unterscheidet den Musiker vom Fußballspieler. Wir haben jedes Mal ein Heimspiel. So. Und
stimmt.
Er geht auf den Platz, die Fans jubeln ihm zu und am nächsten Wochenende beschimpfen sie ihn und hassen sie ihn bis zum geht nicht mehr, weil er meinetwegen in Barcelona spielt, gegen Barcelona und dann ein Auswärtsspiel hat. Und alle wollen nur, dass Toni Kroos umgehauen wird und die verlieren so ungefähr. Das heißt, die werden viel mehr damit konfrontiert natürlich. Ne? Und Fußball ist natürlich auch wahnsinnig emotional und die Fans vielleicht noch ein bisschen extremer. Aber bei uns, ich meine, bei uns würde ja niemand 50 Euro für ein Ticket ausgeben, um aufs Konzert zu kommen und dann diese Band zu beleidigen.
Das ist ja völliger Quatsch. Ja.
Also ich meine, wenn du so doof bist,
obwohl, ich fände das mal interessant, mir so einen Typen anzugucken, der dann zwischen, keine Ahnung, 15.000 Revolverheld-Fans steht und dann in der ersten Reihe euch anschimpft.
Ja, naja, also wir hatten ein, zwei Mal nur so Situationen, wir sind ja auch wirklich in der Tat eine sehr politische Band und haben uns schon viel geäußert und dann hatten wir die Zeit.
Als sehr gut übrigens, finde ich.
Danke.
Dass ihr das macht.
Also bei der Flüchtlingskrise hatten wir eben, unser letzter Banner war immer Refugees Welcome und haben dann auch noch was dazu gesagt. Und dann haben wir mal ein bisschen, ja, keine Ahnung, an Orten gespielt, Festivals, wo dann doch mal das ein oder andere Buh im Publikum kam. Und dann haben sich aber sofort irgendwie 20 Leute umgedreht und haben mit denen angefangen zu diskutieren. Da gab es dann wirklich einen Dialog, also ohne Gewalt im Publikum, wo ich dachte so, okay, toll, da wird sogar noch was angeregt. Also das fand ich wiederum auch ganz spannend. Aber ja.
Da könnt ihr echt stolz drauf sein. Das finde ich auch gut. Du hast es eben auch gerade angesprochen und vorhin auch gesagt, ich meine, du bist jetzt mit den Jungs schon seit 20 Jahren zusammen und machst Musik. Ist das für dich oder für euch als Gefüge manchmal Segen oder auch Fluch?
Das ist total Segen, das kann ich uneingeschränkt so sagen. Also was uns mit dieser Band widerfahren ist oder was wir da auch aufgebaut haben, das ist wirklich mit das Größte, was mir im Leben passiert ist. Weil wir sind immer noch in der Besetzung zusammen. Wir haben privat wirklich auch Spaß miteinander und, keine Ahnung, fliegen zum Beispiel ein Wochenende nach Stockholm, um ein Jungswochenende zu machen und ein John-Mayer-Konzert anzugucken. Also so einen Quatsch machen wir auch noch, wenn wir jetzt keine Konzerte spielen. Und wir haben einfach so viele Themen geklärt und irgendwie besprochen in den letzten 20 Jahren, dass es wirklich ganz minimal kleine Konflikte nur noch gibt. Und es ist natürlich einfach auch dann diesem Erfolg geschuldet, weil wir alle einfach so glücklich sind über das, wie es gelaufen ist, dass wir uns einfach immer noch wie die Zwölfjährigen freuen, wenn wir uns irgendwie sehen und zusammen auf Tour gehen. Das ist dann wirklich auch so, wie man sich diese Romantik vorstellen kann. Wir sind dann live zu sechst. Sechs Jungs, die haben gute Laune, die machen Tag über Quatsch und gucken vielleicht ein Filmchen zusammen und dann gehen sie auf die Bühne, trinken ein, zwei Flaschen Weinchen und danach wird irgendwie noch eine gute Zeit gehabt und dann fährt man in die nächste Stadt. Also das ist wirklich hochgradig entspannt, muss ich sagen. Und für mich die größte Freude am Job.
Aber das heißt ja auch, dass ihr euch im Prinzip vor 20 Jahren nicht gesucht habt nach dem Motto, wir besetzen bestimmte Positionen, sondern ihr habt euch menschlich gefunden,
ja,
oder?
Ja, genau. Wir haben uns erst so ein bisschen quasi am Hamburger Tresen gefunden und
Sehr schön sind, die hoffentlich sind auch bei
schön,
dir.
Schön, ja. Und haben uns da zusammengefunden und dann angefangen, Musik zu machen. Da, ich sag mal, Jakob war schon ein ziemlich guter Schlagzeuger, aber ich war ja eigentlich noch ein bisschen trotteliger Sänger. So, und ich habe mich dann halt zusammengerissen, ne? Und dann so ein bisschen dann einfach da reingewachsen. Und dann haben wir eben immer mehr aufgenommen und gemacht und getan. Und du wächst ja an deinen Aufgaben. Aber wenn ich zum Beispiel die ersten Aufnahmen von uns höre, so die Demos, da denke ich, wer singt denn da? Wer ist dieser 12-jährige Nichtsänger? Und das bin dann halt einfach ich.
Ach, wirklich, aber wirklich ist das so, dass du das, was du in der Vergangenheit musikalisch da auf die Beine gestellt hast, dass dir das unangenehm ist?
Nein, ist mir überhaupt nicht unangenehm, weil ich immer sage, alles hat seine Zeit und das war dann eben damals so. Und ich sag mal, das auf dem ersten Album, das klingt, wie es ist. Wir waren damals beeinflusst von Papa Roach, Limp Bizkit, Linkin Park und auch H-Blocks noch und waren total auf dem New Metal Crossover-Film. Und dementsprechend pathetische Energie hat das auch. Und ich kann das total verstehen. Ich bin natürlich jetzt einfach schon viel älter und meine Stimme klingt anders und ich würde sagen reifer und besser. Aber das ist ja klar. Also ich meine, wahrscheinlich würde auch ein Toni Kroos zurückgucken und denken, was habe ich denn damit 20 für einen lächerlichen Übersteiger gemacht? Das geht doch so. das geht halt. Also das ist halt normal. Aber ja, das ist ja völlig, völlig normal, dass man sich so entwickelt.
Aber guckst du dir denn, also weil ich finde es total schwierig, mir dann Sendungen anzugucken, die ich gemacht habe, guckst du dir dann im Nachhinein irgendwie Aufzeichnungen der Konzerte an, um nochmal daran zu schrauben und das zu verbessern, den Auftritt? Oder ist das auch etwas, was du schwierig findest?
Also ich ziehe mir jetzt nicht unsere Live-DVDs rein, so ungefähr, sondern vielleicht gucke ich manchmal einen Schnipsel an oder so, aber überlegt natürlich, vielleicht war das, also das ist ein bisschen drüber an der Stelle oder keine Ahnung, bleibt man da ein bisschen ruhiger, sonst versinkst du dich oder so. Aber ich gehe ja jetzt nicht so hart in die Analyse. Ich komme eher nach dem Konzert von der Bühne und denke, ja, das lief doch irgendwie super und das ist schön und das war ein schöner Moment und achte mal da drauf, dass du einen Ticken später anfängst so ungefähr oder ein bisschen mehr Ruhe bewahrst. Aber ich gehe das nicht im Detail durch, nee. Also es gibt bei uns nicht eine Videoanalyse wie im Sport.
Ich glaube, das ist auch Quatsch, ne? Weil Das ist so emotional gesteuert, so ein Auftritt. Und das ist auch der Moment, den man dann lebt. Und ich glaube, in der Nachanalyse, es gibt so ein paar Dinge, bei denen ich immer denke, okay, da muss ich dann dran schrauben oder was besser machen. Aber ich glaube, da macht man sich auch komplett verrückt, wenn man das
genau. tut. Genau. Es geht ja bei uns auch immer so ein bisschen ums große Ganze und so. Und es muss nicht perfekt sein. Wir machen ja auch Musik, da ist es auch mal okay, wenn man mal einen Fehler macht und all das. Und deswegen kann man da, glaube ich, entspannt mit umgehen.
Gibt es einen Song, den du so extrem gut findest, dass du dir wünschen würdest, ihr hättet den rausgebracht?
Also es gibt, ich bin auch, offensichtlich wie du, ich bin großer Sting-Fan. So, für mich waren es in den 80ern einfach sehr Police und dann Sting, seine ersten Alben. Deswegen gibt es sehr, sehr viele Sting-Songs, wo ich dachte, immer gedacht hätte, also Wahnsinn. Ich glaube, wenn es jetzt einer von ihm wäre, dann ist es natürlich sowas wie Every Breath You Take. Also ich meine, wie kannst du so ein Instrument spielen, wie kannst du so singen und dann noch so einen Song schreiben? Das drei in Kombination ist schon eine Unverschämtheit, dass der liebe Gott das auf eine Person projiziert hat.
Ja, der liebe Gott scheißt auf den größten Haufen.
Das ist Wahnsinn. John Mayer übrigens ähnlicher Typ, ne? Wo du auch denkst, so meine Fresse. Ja. Wobei Sting einfach noch außergewöhnlicher singt als John Mayer.
Finde ich auch. Ja, und vor allen Dingen die Historie der Band und was der gemacht hat, ne? Also auch.
Das ist irre. Also Sting ist so ein Typ, da denke ich so, also wirklich, du bist doch nicht von diesem Planeten. Das kann doch einfach alles nicht wahr sein. Was der alles gemacht hat, wie oft der sich neu erfunden hat, ob man es jetzt gut findet oder nicht. In welchen Musikrichtungen der unterwegs war, Features. Also ich meine, das ist einfach ein absurder Musiker. Da würden mir schon
ein paar Songs sagen. Ja, und ihr auch Part-Time-Schauspieler, ne? Also hier David Dune Lynch so, ne? Mit Dune, den ich ja immer noch großartig finde, den Film. Der wird jetzt, ist ja neu aufgelegt worden von Jacques Villeneuve. Da bin ich mal sehr gespannt drauf. Ja. Der Wüstenplanet. Eins der umfangreichsten Science-Fiction-Bücher aller Zeiten oder Reihen. Aber den fand ich, also den ersten, das Mitte der 80er Jahre, das muss ich mal reinpfeifen. Das fand ich auch spannend. Ja. Nee, aber ich kann das total verstehen. Ich finde, das ist ein wirklich gigantischer Typ. Aber wo wir gerade bei der Musik sind, bist du denn auch jemand, wenn du Filme guckst oder Serien, der auf, sag ich mal, den Titeltrack achtet oder auf die Filmmusik? Also ist das auch etwas, was du richtig cool findest?
Ich kann das nicht ausblenden. Das ist vielleicht eher das Problem. Also wenn ich, wenn dann irgendwie ein komischer Song läuft und ich denke so, boah, ist das irgendwie schlecht ausgewählt oder unpassend. Und leider fällt es mir zum Beispiel bei deutschen Fernsehfilmen oft auf, dass dann die Filmmusik so ein bisschen, ich sag mal, oft so günstig produziert ist. Also ich höre das natürlich, wenn dann die Streicher nicht echt aufgenommen sind, sondern wenn die irgendwie, also bilde ich mir ein, wenn sie dann irgendwie, wie wir sagen, aus der Dose kommen. Oder wenn dann irgendwie so ein ganz schlecht programmiertes Schlagzeug ist, wo du denkst so, ey Leute, ihr hättet euch doch die Mühe machen können, das mal einmal aufzunehmen. Oder eben so,
versaut einfach
manchmal auch die Stimmung eines Films. Ja, das ist einfach Quatsch. Und das passiert dann natürlich bei einem Ami-Film oder einer Serie nie. Da wird einfach natürlich viel mehr Budget und da wird auf sowas eben Wert gelegt und das klingt halt alles wahnsinnig absurd und gut und die Songs werden dafür geschrieben oder es werden einfach wahnsinnig große Hits ausgewählt. Das finde ich manchmal ein bisschen schade, aber das ist so ein bisschen so, finde ich, wenn so die Nebenrollen schwach besetzt sind. Wo es dann mich einer Szene auch raushaut, weil ich denke so, boah,
du hast warum einen haben sie die Satz, Trantüte dahingesetzt?
So, ne? Ja, also, und das fällt halt auch gelegentlich mal auf. Das fällt aber auch in amerikanischen Filmen manchmal auf, finde ich.
Das stimmt. Gibt es denn einen Soundtrack oder Filmmusik, bei der du sagst, die ist King of the Ring?
Also zum Beispiel Leaving Las Vegas hat Sting damals den Soundtrack gemacht. Ja, Nicolas Cage, ganz trauriger Film ja auch. Aber also der Soundtrack ist gigantisch, finde ich.
Ja, das war der Oscar für Nicolas Cage.
Ne? Ja, aber auch zu Recht. Also toll, toller Film.
Fand ich auch.
Wirklich super. Natürlich.
Also, wirklich trauriger Film. Das ist übrigens, finde ich, auch so ein Film, den kann man allen, die jetzt, sag ich mal, vielleicht den Film aus den 90ern nicht gesehen haben, mal ans Herz legen, weil die Geschichte ist traurig. Ne? Wir haben ja vorhin auch über traurige Situation bei echten Schauspielern gesprochen und da geht es eben um einen Mann, der sich zu Tode
trinkt.
Ja,
so ist es. Genau, und Sting hat da so ein paar Jazz-Klassiker aufgenommen, zum Beispiel My One and Only Love, also ein tierischer Song, und hat da sehr schöne Versionen draus gemacht und ich finde das ein sehr guter, ruhiger, berührender Soundtrack, der da wiederum eben perfekt zum Film passt und dadurch den Film wirklich auch nochmal aufwertet, muss ich sagen.
Stimmt.
Ansonsten Entschuldigung, ich wollte dir nicht ins Wort fallen.
Nee, bitte, bitte.
Ansonsten aktuell finde ich den Soundtrack von Soul natürlich auch gigantisch. Also Soul,
Pixar.
Ne? Ja, Pixar, auch ein super Film, davon mal abgesehen. Ganz toll, mit den Seelen, die zwischen hier und jenseits sind, nämlich im sogenannten Vorseits, was ich auch süß finde. Ja. Und das ist natürlich, der basiert da auf diesem Jazzmusiker und da sind natürlich, also alle Jazzgrößen dieser Welt haben da, glaube ich, auch diesen Soundtrack gespielt. Und das ist natürlich auch ein super Soundtrack.
Ja, ich finde, also der Musik macht viel kaputt. Es gibt auch Filme, ja, die sind so voll mit Musik. Ich weiß noch, als hier Madonna Evita gespielt hat. Ich weiß nicht, ob du den Film jemals gesehen hast. Und das war, du sagst, das war halt 2 Stunden oder 2,5 Stunden lang. Also es gab keine Sekunde, wo keine Musik gespielt wurde. Und das hat mich völlig fertig gemacht. Ja, ja. Und gestern habe ich mit einem Kollegen drüber gesprochen. Ja, für mich ein Soundtrack, der den Film auch definiert hat, war zum Beispiel von Queen, A Kind of Magic zu Highlander.
Stimmt, klar.
Mit Don't Lose Your Head, ne? We're the Princess of the Universe, Who Wants to Live Forever.
Wahnsinn.
Auch so geiles Song. Auch Wahnsinn.
Irre, ja.
Irres Ding.
Ja. Gibt Bohemian es denn, Rhapsody übrigens super Film, finde ich.
Ja, finde ich auch.
Wahnsinn.
Auch da wieder zu Recht, meiner Ansicht nach, der Oscar für den Hauptdarsteller, Rami Malek, der das echt super gemacht hat. Und was mir so leid tat, danach kam ja auch im Prinzip die Verfilmung von Elton Johns Leben raus. Den fand ich fast noch einen Ticken besser, aber der ist natürlich hinter Bohemian Rhapsody versunken.
Ja.
Aber so und so auch toll. Aber da kommen wir gerade zu Musikfilm. Gibt es also einen, wo du sagst, der ist echt super? Also Bohemian Rhapsody jetzt ist für dich das Nonplusultra oder
ältere Geschichte, School of Rock oder sowas. Sozusagen, ne?
Nee, sondern sag ich mal von fiktional erzählten Geschichten.
Ja, also dann, ich glaube, dann ist es wirklich Bohemian Rhapsody. Den fand ich schon, die Geister haben sich ja teilweise ein bisschen geschieden, was ich gar nicht verstehen konnte. Ich fand den mega gut. Einfach toll gespielt, geile Story. Und ich war gar nicht, oder ich bin es auch immer noch nicht so ein riesen Queen-Fan, aber ich fand das schon tierisch mit diesem total exaltierten Frontmann. Hab das alles noch viel mehr verstanden. Und weil du es ansprichst, School of Rock natürlich ein sehr lustiger Film. Traurigerweise ist der Drummer gerade gestorben.
Ja, genau, beim Fahrradunfall, ja, oder Fahrradunfall, glaube ich.
Das fand ich sehr traurig. Jack Black hat das irgendwie gepostet. Aber
übrigens Rhapsody auch ein so geiler Typ, Jack Black, ne? Auch Musiker, ne? Wie heißt der nochmal, seine Band? Tenacious D. Ne? Und da gibt es auch ein paar ganz lustige Filme, aber ich finde ihn auch einfach so großartig. Ich habe dem irgendwann mal bei einer Premiere, die ich gemacht habe, genau, Jumanji, die Premiere, habe ich zu ihm gesagt, I love you.
Ja.
Dann hat er mich angeguckt und so, oh, thank you.
Ja.
Aber ich habe ihm gesagt, ich musste dir das mal sagen, weil ich dich so großartig finde. Ich kann mich so über den beeiern. Und vor allen Dingen da auch seine Social-Media-Kanäle auch
Wahnsinn,
kann ich nur wirklich, jedem ans Herz legen.
Wirklich, guckt's, man muss euch Jack an. Black auf Instagram folgen. Jack Black und Will Smith musst du folgen. Weil das sind einfach die Typen, die absurdesten Sachen da machen und das ist wirklich krass. Also er spielt ja immer so, dass er für jeden Superheldenfilm eigentlich angefragt wird, aber gerade keine Zeit hat, so ungefähr. Und I can't do this to Pratt und so.
Und ja, genau.
Das ist so geil.
Und dann spielt er immer in der Captain America Badehose hinten in seinem Garten, genau. Captain America.
Wahnsinn.
Und vor allen Dingen bei ihm, und das ist bei Will Ferrell genauso, Jack Black, wenn man sich die Gesichtsmimik mal anguckt, ne, das ist wirklich fantastisch. Und ich finde auch, dass zum Beispiel seine Arbeit in Jumanji und Jumanji 2, ne, also diese Neuverfilmung, total unterschätzt wurde, weil er spielt ja, ich glaube, Britney, ne? Also er verwandelt sich ja in einen weiblichen Charakter in diesem Film. Und das ist so großartig. Hast du die neuen Jumanji-Filme gesehen?
Ja, den habe ich nicht gesehen.
Guck's dir mal an. Ich finde ihn einfach großartig. Mein lieber Johannes, ich weiß nicht, wie entscheidungsfreudig du bist, aber jetzt musst du entscheidungsfreudig sein.
Okay.
Denn ich stelle dir immer eine Entweder-Oder-Frage und du musst dich für eine Seite entscheiden.
Ja, bitte.
Wir haben ja drüber gesprochen, ich bin mir relativ sicher, ich weiß, welche Antwort jetzt kommt.
Ja.
Aber du hast ja auch ein Solo-Album gemacht. Solo oder mit der Band unterwegs?
Ja, generell schon mit der Band.
Aber ist das, wie war das denn für dich, Solo unterwegs zu sein? War das
Das komisch? War total schön, weil ich einfach mal eine andere Art der Musik gemacht habe und sehr ruhige akustische Sachen und Geschichten, die einfach auch sehr persönlich waren für mich. Und das war total schön, auch mal in einem anderen Musikerkollektiv zu spielen oder eben auch mal alleine. War ein schöner Ausflug, aber ich möchte trotzdem meine Jungs nicht missen, ne?
Das glaube ich. Morgenmuffel oder Frühaufsteher?
Also wenn ich es mir aussuchen kann, stehe ich nicht früh auf. Ich kann es mir natürlich nicht aussuchen, weil es gibt ja ein Schulsystem in Deutschland.
Zum Glück.
Aber wenn ich aufstehe, dann geht es ganz gut. Also eher nicht Morgenmuffel.
Brauchst du denn dann einen Kaffee oder bist du kein Kaffeetrinker?
Espresso und dann geht's los.
Oh, bei mir auch. Und merkst, also ich stehe morgens auf und ich denke immer so, Alter, wie kann mein Körper bitte irgendwie ein bisschen schneller hochfahren?
Ja, das wird nicht besser, ne?
einmal durch die Wohnung und dann renkt sich alles ein und dann trinke ich Kaffee und dann bin ich auf einmal da. Aber oder kennst du das, wenn du aufwachst, weil der Wecker klingelt und denkst du, ey, das ist doch nicht dein Ernst.
Das kann doch nicht wahr sein. Natürlich kenne ich das. Nee, also erstmal denke ich so, das kann nur ein Fehler sein, es ist 4 Uhr nachts.
Ja, genau. So, ich träume das gerade.
Das kann nicht sein. So, es kann doch noch nicht morgen sein, weil man sich einfach fühlt wie mitten in der Nacht. Ja, klar, kenne ich. Hatte ich zum Beispiel heute Morgen.
Ah, siehst du.
Könnten die 2 Flaschen Wein von gestern Abend dran schuld sein.
Das könnte sein, das könnte sein. Jogginghose oder Anzug?
Jogginghose. Ich trage so gut wie nie Anzüge. Also außer...
Das ist nicht dein Ding, oder? Nee, obwohl, ich glaube, du bist eigentlich so ein Dressman. Also im positiven Meinung.
Das ist nett von dir.
Du bist ja ein gut aussehender, sportlicher Typ. Nein, das... Danke.
Sicher.
Aber ich glaube, dass du in Anzügen echt, dass dir das steht.
Ich habe das auch immer wieder für Shootings angehabt und natürlich auch auf irgendwelchen Awards und natürlich auf Hochzeiten und sowas. Aber im Alltagsleben trage ich... Ja, ich trage jetzt auch nicht zwingend Jogginghose, aber ich habe gerade übrigens eine Jogginghose an, weil ich sitze ja hier zu Hause an meinem Schreibtisch. Ne?
Oberkörper nackt, selbstverständlich.
Ist absolut. Ne? Ich stemme Hanteln parallel. Und genau, küsst meinen Bizeps die ganze Zeit.
Oh Gott, das Bild.
Wirklich?
Das Bild.
Schlimm, ne, wollen wir nicht. Nee, und ich laufe schon eigentlich 9/10 der Zeit in Jeans rum, ne? Ich bin so der Jeans und
T-Shirt. Ich könnte auch nicht jeden Tag im Anzug rumlaufen.
Musstest
also,
du denn viel beruflich? Ja, nö, oder?
Nee, also früher musste ich es extrem viel. Ich glaube, dass mich einfach ganz viele Leute, wenn die mich für Veranstaltungen oder sowas buchen, mich halt immer mit den Oscars gleichsetzen. Und dann ist immer ganz logisch für die, egal wo ich auflaufe, immer im Smoking
das,
wollen sie
das. Das ist totaler Quatsch. Ja, aber ich meine, so deine ProSieben-Sachen und so, da ist doch auch natürlich kein Anzug.
Nein, logisch.
Wenn du da zwischen den Trotteln da stehst, Klaas und Joko, kannst du keinen Anzug tragen.
Nee, ich könnte das mal, um noch elitärer zu wirken.
Ja.
Vielleicht muss ich in Zukunft vielleicht so eine Brille und Anzug und Krawatte, damit sie mich dann wirklich auch als den Lehrer akzeptieren, den nämlich manche...
Dann verwechseln sie sich mit Ochtenhöfel auf einmal.
Also Matti in allen Ehren, aber
lieber
das stehen wir. Lieber nicht. Sag mal, Sport, du hast vorhin gerade erzählt, Sport ist momentan eher Mord für dich, weil da eine alte Kriegsverletzung Hatze. Sozusagen...
Hatze. Ja, ich habe mir wirklich vor... mittlerweile 13 Jahren mal auf der Bühne die Außenbänder am Sprunggelenk abgerissen.
Auf die Bühne raufgegangen bist oder euphorisch getanzt hast?
Ich stand auf einer Box und bin nach hinten runtergesprungen und bin dann eben einmal mit dem Knöchel, sagen wir mal, auf den Boden umgeknickt. War nicht schön. War ein Open Air und dann habe ich diesen Song noch irgendwie auf dem Boden liegend zu Ende gesungen. Ne? Ich habe Dave Grohl das vorgemacht, was er dann nachgemacht hat, 15 Jahre später.
Ja, das ist immer so, dass die Amis uns angucken und dann sagen so, komm.
Ist so. In der Musik wie im Film.
Nee, ach wirklich, aber das sind doch Schmerzen.
War ziemlich brutal. Dann haben wir eigentlich auch übers Mikro, es gibt doch sicher Sanitäter und so. Ja, klar, großes Festival gab's. Die kamen dann auf die Bühne und meinen so, die Bänder, also die sind gerissen, das kann ich dir so sorgen. Aber ist kein Problem, willst du noch zu Ende spielen? So, ich so, würde ich da noch machen. Wir haben noch 16 Songs auf der Setliste stehen. So. Ja, dann setze ich mal hier auf den Barhocker, den Fuß legst du hier hoch. Und jetzt geben wir mir so ein paar Tabletten. Und dann haben die mir so ein paar Tabletten gegeben. Da habe ich nur noch die ersten 2 Reihen gesehen. Aber ich habe noch 16 Songs gesungen. Und dann haben sie mich mit dem Rollstuhl von der Bühne ins Krankenhaus. Und dann sagte der aber auch, die sind gerissen. Kriegst jetzt eine Schiene. Und dann kannst du aber auch mit dem Bus nach Hause fahren. Und dann gehst du Montag mal entspannt zum Arzt. Und es war so. War gerissen und dann ist ja Ruhigstellen angesagt und dann Physio. Nun ist das alles relativ gut natürlich und längst vorbei und verheilt, aber ein bisschen zu fest verheilt und jetzt muss der Fuß eben mobilisiert werden. Und jetzt kann ich aktuell nicht so viel Sport machen. Normalerweise spiele ich Tennis und fresse halt so ein bisschen Eisen, ne?
Ja, wir können ja mal Tennis spielen, aber du bist bestimmt richtig, richtig guter Tennisspieler,
überhaupt nicht.
Ne?
Nee, ich habe früher gespielt als Teenager und dann 20 Jahre ausgesetzt.
Ja, guck mal, genau meine Karriere.
Ehrlich? Herrlich. Müssen wir
genau
machen.
Genau meine Karriere. Müssen wir aber machen. Ich mag Sand.
Ja, ich mag natürlich Sand. Alles andere ist für die Gelenke doch scheiße.
Ja, genau, aber in der Halle oder sowas, ich finde an Sand so super, wenn du hinterherläufst und dann so reinrutscht in die Bälle. Und ich mag lange Ballwechsel. Das habe ich immer geliebt.
Finde ich gut.
Also ich bin, cool. Das machen wir mal, Johannes.
Ja, super, finde ich gut.
Wir machen jetzt aber mal weiter mit unserem kleinen Spielchen.
Ja, bitte.
Spiekeroog oder Sylt?
Spiekeroog, ich bitte dich, natürlich.
Also Spiekeroog ist so dein, also Kindheitserlebnis, aber heute auch so dein Ruhepol, oder?
Ja, klar. Also schon meine Großeltern sind da hingefahren seit den 60er Jahren und meine Eltern seit Mitte der 60er Jahre. Und hat eine lange Familientradition da. Wir fahren immer noch im Sommer hin mit der ganzen Familie und Cousins und Cousinen und so. Und das ganz, ganz niedliches, rührendes Familientreffen dann da immer. Und jetzt sehe ich auch, wie meinem Sohn da das Herz aufgeht. Es ist eine kleine Nordseeinsel, auf der eben keine Autos fahren, was ganz besonders ist. Und deswegen hat man als Kind und jetzt eben auch mein Sohn da wahnsinnig Freiheiten. Und das ist ganz, ganz süß und ganz schön. Und deswegen komme ich da immer sehr gerne hin zurück.
Ballade oder Rocksong?
Ja, da würde ich mich jetzt ungern entscheiden, weil ich finde, das eine funktioniert immer nur mit dem anderen auf dem Albumkontext, im Albumkontext. Deswegen, man kann nicht nur Balladen machen, aber ich finde, nur irgendwie auf die Fresse geht auch nicht.
Das stimmt. Jetzt kommt eine ganz fiese Frage.
Ja, bitte.
Werder Bremen oder Grießauflauf?
Nee, Werder Bremen dann schon, bitte. Auch in der zweiten Liga. Also ich meine, Grießauflauf, offensichtlich hast du gut recherchiert, das, was mir meine Mama früher immer gemacht hat.
Oh, ich liebe Grieß.
Schön, ne?
Das ist, also für mich gibt es ein paar Erinnerungen. Bananenquark,
ja.
Grießauflauf und Bratkartoffeln.
Ja, voll, würde ich alles drei unterschreiben. Geil.
Oh, das ja, ist so, das, ich habe das geliebt. Ja. Komödie oder Actionfilm?
Ja, schwierig natürlich, aber habe ich ja vorhin schon gesagt, eigentlich je nach Stimmungslage kann ich so auch nicht klar beantworten.
Okay. Also, aber beides magst
ja,
du, ne? Also,
klar.
Ich finde es
ja.
Kino oder Fernsehen?
Fernsehen aus praktikablen Gründen.
Genau, wie das Stream.
Wenn das dazu gehört, ja.
Ja, wir haben eine Rubrik, die nennt sich Words of Wisdom. Mhm. Und da stellen wir nochmal so ein paar Fragen dazu, wie du zu dem geworden bist, was du bist. Also jetzt nicht unfassbar tiefgründig, aber es gibt ja so ein paar Dinge, die einem auch charakterlich sozusagen mitgegeben wurden, die bestimmt haben, warum man das macht, was man jetzt macht. Was hat dir denn beim Erreichen deiner Ziele am meisten geholfen? Welche Charaktereigenschaft?
Also ich glaube, ich bin ein ziemlich empathischer Mensch, also nicht ich glaube, weiß ich, der auch gut...
Das unterschreibe ich.
Das ist schön. Der gut, glaube ich, Stimmungen und Situationen spüren und auch einfangen kann. So. Und deswegen konnte ich, glaube ich, gut immer Geschichten aufschreiben, die vielleicht dann doch mehr Menschen als nur ich gefühlt haben. Und ich kann in bestimmten Situationen, glaube ich, Menschen emotional ganz gut mitnehmen. So, also ich das geht, glaube ich, auch. Also deswegen, das hilft mir auf den Konzerten, dass ich so die Band und das Publikum, glaube ich, ganz gut mitbegeistern kann. Also wenn ich mich über was freue oder was gut finde, dann behalte ich das nicht für mich, sondern ich glaube, ich kann diese Stimmung ganz gut transportieren. Ich kann Stimmung ganz gut transportieren. Das ist wahrscheinlich das, was mir geholfen hat, ja.
Also das heißt, feinfühlig und sensibel.
Jo, ja.
Was ja wichtig ist. Gibt es einen Ratschlag, auf den du hättest gerne verzichten können?
Boah. Habe ich irgendwelche verrückten Ratschläge gekriegt? Nee. Aus meinem Elternhaus kamen eigentlich immer nur ganz gute Ideen, beziehungsweise eigentlich nur der große Ratschlag, mach das, was dich glücklich macht. Das ist ein guter Ratschlag.
Ja, aber das ist ein besonderer Ratschlag, muss man dazu auch sagen. Ne?
Ja, ja.
Weil ich finde, das ist ja dann das Verständnis der Eltern für etwas, was nicht immer unbedingt im Vordergrund steht. Ne?
Ja, ja, klar.
Weißt du, was ich meine? Also ich finde es total toll, wenn Eltern das können. Das haben unsere Eltern auch immer gemacht.
Ja, und ja, das ist auch natürlich selten. Ne? Vor allem in der Generation unserer Eltern. Ne? Da waren natürlich eher so, hey Junge, also mach mal was Richtiges und hier Haus bauen und hier und da und so. Ne? Aber meine Eltern waren eben beide Kreative, die wussten, es ist viel wichtiger, irgendwie glücklich zu sein, als irgendwie auf Sicherheit zu setzen. Und ja, für uns in unserer Generation ist es jetzt natürlich mehr selbstverständlicher, seinen Kindern mit auf den Weg zu geben. So, du, schau einfach erstmal, wo es hingeht und mach das, was dich glücklich macht eben.
Aber ich glaube, das ist das wichtigste Geschenk, was man weitergeben kann. Diese Entspanntheit und vor allen Dingen auch die Entscheidung den Kindern überlassen, so nach dem Motto, ich bin da. Also meine Eltern haben zum Beispiel auch immer gesagt, du kannst immer wieder zurückkommen.
Ja,
ne?
Super.
Wir sind immer hier.
Und das ist das, was...
Hab keine Angst.
Genau.
Ne?
Das versuche ich meinem Sohn auch zu vermitteln. So, mach einfach.
Super. Ja. Was nimmst du nicht als Selbstverständlichkeit hin?
Mein Beruf natürlich. Also ich habe zwar viel dafür getan, aber ich habe natürlich auch sehr viel Glück gehabt und war zur richtigen Zeit offensichtlich am richtigen Ort. Da bin ich wirklich immer noch sehr dankbar dafür und muss auch immer noch sagen, wenn ich auf der Bühne stehe und da dann mal auf 10.000 Leute gucke, dann ist es immer noch so, dass ich teilweise denke, ist das verrückt, weil wir einfach auch wirklich viele Jahre vor 0, 5 oder 10 Leuten gespielt haben und es bei uns sehr langsam losging. Und ich immer noch glücklich bin, dass ich das machen kann. Das ist wirklich absurd. Also wir haben so viele, dann auch als es dann mal am Anfang ein bisschen ging, so viele Musikerbands, Musikerinnen kommen und gehen sehen, dass ich schon extrem dankbar bin, dass wir immer noch dabei sind.
Und ich finde diese Dankbarkeit, ich finde, das ist, hat was mit Reflektieren zu tun und sich manchmal auch selber kneifen, dass man sich darüber klar wird, wie besonders das auch ist. Ne?
Ja.
Ich finde das schön, was du auch gerade gesagt hast, weil wir lieben das, aber es hätte ja auch nicht so sein müssen, wie es jetzt ist. Ne? Und du hattest ja auch schon Situationen, in denen es einfach nicht so lief. Bei mir ist es ja auch häufig passiert, aber ja. das macht einen dann vielleicht noch sicherer,
humble.
Auch in dem Weg, ja, nee, humble, genau, ja. Aber auch sicherer, dass man einen Weg geht und dass man den mit ganz viel, dass man nicht alles für selbstverständlich nimmt und dass man den auf jeden Fall mit ganz viel Ernsthaftigkeit auch
total
einsteigt.
Ja.
Was würdest du als deinen größten Erfolg betiteln?
Ja, klingt jetzt wahrscheinlich auch echt pathetisch, aber ich glaube, es ist schon für mich der größte Erfolg, dass ich, mein Sohn ist jetzt 8, sagen kann, dass das wirklich ein guter Typ geworden ist. So, ich habe mir in seinen ersten Jahren sehr viel Zeit freigeräumt und viel weniger gearbeitet als davor, weil mir immer gesagt wurde, das ist ein guter Ratschlag, die ersten 6 Jahre eines Kindes sind wahnsinnig wichtig und entweder du hast dann den Kontakt zu deinem Kind oder eben nicht. Kann sicher auch mal anders sein, aber ich habe mir einfach sehr viel Zeit genommen und mache das immer noch. Und dass der einfach so ein liebevoller Typ ist, so, wir hatten gerade ein Elterngespräch und da sagte die Lehrerin, ja, und Emil, weißt du, was an dir so toll ist? Du spürst sofort immer in der Klasse, wenn es jemandem nicht gut geht und dann gehst du hin und fragst ihn, was ist und versuchst, die oder denjenigen zu trösten und das finde ich, ist ein super Kompliment.
Und da, boah, ich mich echt, da kriegt man ja gleich einen Kloß in den Hals,
ja,
oder?
Ja, habe ich mich so gefreut und fand das so schön und dachte so, okay, ja, super. Und das ist natürlich vielleicht, ja, auch von meiner Frau und von mir irgendwie ein großer Erfolg.
Definitiv. Was bedeutet für dich denn Erfolg zum Beispiel beruflich? Also sind es Awards? Habt ihr ja reichlich, sind es goldene Schallplatten?
Nee.
Sind es ausverkaufte Stadien?
Ja, also der Erfolg ist für mich, wenn wir Konzerte spielen und da kommen Leute hin und die freuen sich und die kommen vielleicht seit 10, vielleicht auch seit 20 Jahren. Teilweise kommen Leute, die waren früher als Teenie da, dann kamen sie mit ihrem Freund, dann ist jetzt der Ehemann und jetzt bringen sie die 2 Kinder mit. Und das ist natürlich total süß, wenn ich sehe, dass Leute über 15, 20 Jahre immer wieder kommen und bei uns bleiben und wir in deren Leben dann so eine große Konstante einfach sind. Und das ist für mich so das größte Kompliment und der größte Erfolg, den ich haben kann.
Schön. Kann ich nur unterstreichen. Letzte Frage, mein lieber Johannes. Es war eine sehr schöne Zeit, die ich mit dir verbringen durfte.
Finde ich auch.
Welcher Filmtitel passt aktuell perfekt zu deinem Leben?
Okay.
From Dusk Till Dawn.
Ja, ich habe ja auch gerade überlegt, aber wahrscheinlich eher nicht. Weil From Dusk Till Dawn wird hier geschlafen. ja, da gibt es keine Vampire. Nee, ich habe jetzt eher sowas wie Dornröschen oder so gedacht, weil diese Branche liegt ja nun seit über einem Jahr im Dornröschenschlaf und erwacht jetzt langsam so wieder und wir spielen Konzerte. Also ich meine, der Filmtitel Dornröschen würde es jetzt nicht betiteln, aber man weiß ja, worum es in dem Film geht. Deswegen, vielleicht wäre es Dornröschen.
Sehr schön. Johannes, mein Lieber, vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Lieben Steven, Gruß an die Family. Und ich freue mich, wenn wir uns bald sehen. Wir haben ein Tennismatch offen.
Das wollte ich gerade sagen, absolut. Das ist hiermit eingeloggt. Wir haben es ja jetzt auch hier live on air besprochen.
Genau, es fühlt nichts anderes an vorbei und ich werde mir größte Mühe geben, Will Ferrell in eure Nähe zu bringen, damit ich endlich mal auf der großen Bühne hinter dir stehen darf und tanzen.
Es wäre sehr schön, ich freue mich.
Ob das jemand will, weiß ich nicht.
Doch, also, das muss dann schon passieren. Danke dir.
Bleib gesund, mein Lieber.
Du auch.
Tschüss.
Ciao.